Live after Lehramt.
Will ich das denn überhaupt noch mit dem Lehrberuf? Oh, das darfst du aber nicht zu laut sagen. Dann kommen direkt die erhobenen Zeigefinger. Wer soll's denn sonst machen? Die Schüler im Stich zu lassen und sich da einfach vorne anzustellen. Wir brauchen doch Lehrer. Moral- und Tugendkeule, die ist super perfide. Und die wendet man natürlich auch gegen sich selbst an. Eine gute Lehrkraft, die ist immer da. Die ist so Mutter Teresa-mäßig. Die sagt nicht nein. Die ist erreichbar. Die opfert sich auf. Wenn ich eine Grenze setze, bin ich Egoist. Ist das wirklich so?
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Wenn ich eine gute Lehrkraft wäre, dann würde ich das doch alles schaffen. So wie die Miriam und der Alexander in den Parallelklassen. Die haben das irgendwie alles im Griff. Die sind da souverän, die sind auch meistens gut drauf, die sind gut organisiert. Die kriegen das doch hin. Oh, mit mir muss irgendwas falsch sein. Ich bin einfach keine gute Lehrkraft. Vielleicht hast du dich bei solchen vergleichenden Beobachtungen schon öfter mal ertappt. In dieser Folge geht es darum, warum dein Selbstwert als Lehrkraft in einer Berufskrise so stark ins Wanken gerät und was du ganz konkret tun kannst, um innerlich stabiler zu werden, ganz unabhängig davon, was in deiner Schule gerade los ist. Selbstwert, das ist ein Thema, das viele Personen mitbringen, die zu uns ins Coaching kommen, beziehungsweise ich würde nicht drüber reden, wenn es jetzt ein gesunder Selbstwert wäre, ne? Sondern bei vielen kommt man früher oder später auf eine Selbstwertthematik, die mit einen Anteil an der Gesamtproblematik hat. Heute wollen wir da mal drauf schauen, was Selbstwert eigentlich ist. Und was Selbstwert nicht ist, woraus er sich zusammensetzt und wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Dazu sei aber natürlich gesagt, Selbstwert, das ist ein sehr komplexes, gewachsenes Konstrukt. Wenn du hier zuhörst, dann bist du wahrscheinlich mindestens Mitte 20, vielleicht aber ja sogar auch Mitte 50. Das heißt, über Jahrzehnte ist dieses Konstrukt bei dir gewachsen und das ist nichts, was du von heute auf morgen veränderst. Bei manchen ist das natürlich auch eine Thematik, die hochkomplex in andere Lebensbereiche reinreicht und die eher therapeutisch begleitet werden muss, um sich dem Selbstwertthema zu widmen. Denn dann ist Selbstwert meistens ja nicht das einzige Thema, sondern es gibt ganz viele daran angrenzende Problematiken und oft auch schon Morbiditäten und Komorbiditäten, die da entstanden sind. So, heute wollen wir uns dem Thema einmal überblicksmäßig widmen und schauen, wie Lehrkräfte da betroffen sein können und auch ganz kleine Herangehensweisen, wie du deinen Selbstwert etwas peppelst und auch mittelfristig stärkst. Was ist Selbstwert und was ist Selbstwert nicht, speziell im Lehrerzimmer? Stell dir eine Lehrerin vor, Nadine, Gymnasiallehrerin, seit 9 Jahren im Dienst. Und Nadine hat eine Klausur schreiben lassen, die ist leider unterirdisch ausgefallen. Und wie das so ist, man muss dann Notenspiegel bei der Schulleitung vorlegen und abzeichnen lassen. So kam es dazu, dass diese Klausur, die so schlecht ausgefallen ist, dann den Weg in die Fachschaft genommen hat und dem Fachschaftsvorsitz auch nochmal vorgelegt wurde. Und dieser Fachschaftsvorsitz kritisiert Nadines Klausur als unklar, der Erwartungshorizont nicht so richtig nachvollziehbar und auch ihr Kurs meldet ihr zurück. Bei ihnen lernt man das nicht so richtig. Also vorher beim Herrn Müller, als der den Kurs noch hatte, da fiel uns das alles viel leichter. Nadine geht nach Hause und hat die Vollkrise und hat nur noch das Gefühl, ich will mich vergraben, ich will verschwinden, ich bin eine schlechte Lehrkraft, ich bin unfähig und irgendwie bin ich als Person auf ganzer Strecke irgendwie eine Versagerin. Hattest du sowas schon mal, dass so eine Situation, ein Kommentar, eine Note plötzlich über dich als Person entscheidet? Was ist denn eigentlich Selbstwert? Dazu müssen wir verschiedene Begrifflichkeiten einmal beleuchten und die auseinander differenzieren. Denn es spukt ja ganz viel rum. Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstwirksamkeit, Selbst, Selbst, Selbst. Was ist denn jetzt was? Dazu schauen wir das einmal an. Selbstbewusstsein, das bedeutet, Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Stärken, Schwächen und Bedürfnisse. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich erlebe, mein Handeln bewirkt etwas. Also wenn ich im Unterricht anders strukturiere, werden die Stunden ruhiger. Selbstvertrauen bedeutet, ich glaube, ich kann das schaffen. Ich vertraue in mich selbst, dass ich das schaffen kann, auch wenn es herausfordernd ist. Selbstachtung bedeutet, ich behandle mich mit Respekt, auch dann, wenn was schief geht. Wenn die vier nicht zusammenspielen, dann hängt der Selbstwert schief. Der steht nämlich da drüber. Der Selbstwert rutscht schnell in Schieflage, besonders als Lehrkraft in einem System, das so viel bewertet, aber dann wiederum auch wenig wertschätzt. Denn viele Personen machen ihren Selbstwert unmittelbar abhängig von Validierung im Außen, dass man also gesagt bekommt, oh, das war aber toll, oh, das hast du aber gut gemacht, Dankeschön. Und wenn davon der Selbstwert unmittelbar abhängig gemacht wird, im Lehrberuf ein Problem, weil da bekommt man da wenig von. Das ist ja so die allgemeine Gratifikationskrise, das Gefühl, dass man nicht genug wertgeschätzt wird für den Einsatz, den man da bringt. Ich fasse es nochmal zusammen. Die Konzepte Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Selbstachtung, die zahlen ein auf das Gesamtkonzept Selbstwertgefühl. Ein gesundes Selbstwertgefühl bedeutet, dass du dich als wertvollen, fähigen Menschen erlebst, der Respekt und Anerkennung verdient. Punkt. Unabhängig davon, was heute in der Schule passiert ist. Die Überzeugung, die Gewissheit, ich bin wertvoll und grundsätzlich fähig und ich verdiene wie jeder andere Mensch Respekt und Anerkennung. Es geht also bei einem gesunden Selbstwertgefühl jetzt gar nicht darum, dass man sich jetzt permanent gut findet und es strahlt einem die Sonne aus dem Hintern, alles tutti, ich bin ein super Mensch, man ist immer stark, glücklich und souverän und sieht immer nur die positiven Seiten. Nee, es geht um die Grundhaltung, ich bin okay, auch wenn ich gerade struggle. Was bleibt ist, ich bin immer okay. Wenn das abgleitet in ich bin nicht okay, dadurch, dass ich struggle oder durch was auch immer. Ich bin nicht okay bedeutet, da ist irgendwo eine Ecke rausgeschlagen aus dem Selbstwertgefühl. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Schulsystem bzw. die Arbeit als Lehrkraft deinen Selbstwert herausfordert durch Mikrosituationen und Rückmeldungen im Alltag. Dafür müssen wir einmal differenzieren in Kontingenten und nicht kontingenten Selbstwert. Das ist eine Differenzierung, die aus Studien hervorgegangen ist. Kontingenter Selbstwert heißt Selbstwert, der an Bedingungen geknüpft ist. Ich bin nur dann was wert, wenn meine Stunden klappen, die Noten stimmen, die Schulleitung zufrieden ist, die Eltern loben und so weiter. Nicht kontingenter Selbstwert, das ist Selbstwert, der von äußeren Bedingungen unabhängig ist. Also, ich bin wertvoll, weil ich existiere mit Stärken und Schwächen. Mein Wert steht nicht zur Verhandlung. Du hast jetzt wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür entwickelt, welche Art von Selbstwert hilfreich wäre. Nämlich der nicht kontingente Selbstwert, der einfach eine Konstante ist, egal was da im Außen ist. Denn, andere Seite der Medaille, wenn der Selbstwert ja abhängig ist von dem, was im Außen ist, dann musst du ja permanent kontrollieren, dass das, was im Außen ist, dich auch stärkt. Und dann bist du in diesem Perfektionismus, in einer Burnout-Falle. Du musst alles irgendwie im Griff haben, du musst versuchen, andere Menschen auch irgendwie subtil zu manipulieren, denn negative Rückmeldungen oder durchwachsene Resultate, das bedroht ja 1:1 deinen Selbstwert. Du musst also ständig im Außen sein, ständig gucken, was tun die anderen, was sagen die anderen, wie reagieren, wie bewerten die anderen mich und meine Arbeit und wie kann ich so sicherstellen, dass mein Selbstwert nicht bedroht ist, dadurch, dass ich Ergebnisse maximiere, also Perfektionismus. Perfektionismus ist also, es wird immer so weggelacht als Lehrkraft, ne? Ach, ich bin ja so perfektionistisch. Das ist eigentlich 1:1 ein Indikator dafür, dass du einen kontingenten Selbstwert hast, nämlich einer, der ultimativ abhängig ist davon, dass im Außen dann auch die Rückmeldungen gut sind und deine Resultate gut sind und dass in dem Moment, wo das alles nicht mehr stimmt oder nicht mehr 120%ig stimmt, du dich in deinem Wert angegriffen fühlst. Also, wenn da mal jemand sagt, ich bin so perfektionistisch, dann weißt du in Zukunft, da könnte eine Selbstwertproblematik mit eine Rolle spielen. Es gibt 7 typische Selbstwertsäulen. Auch die wurden in Studien ermittelt und da reden wir jetzt natürlich über so eine Art von kontingentem Selbstwert. Bedeutet, wenn diese 7 Säulen gefüllt sind, stabil sind, dann fühlt sich eine Person mit kontingentem Selbstwert, also ein Selbstwert, der an Bedingungen geknüpft ist, auch wirklich wertvoll. Wenn die Säulen bröckeln, Selbstwert gefährdet. Und viele Personen sind in diesem kontingenten Selbstwert unterwegs. Also lasst uns doch mal angucken, was die Säulen sind und wie die im Lehreralltag bedroht sind. Säule Nummer 1 eines kontingenten Selbstwertes ist die Säule Leistung und Kompetenz. Also sich über Leistung definieren. Heißt dann, ich bin nur okay, wenn ich Top-Leistungen erbringe. Wenn mein Unterricht perfekt ist, meine Arbeitsblätter supi aussehen und meine Klassen entsprechend gut abschneiden, egal wie sie zusammengesetzt sind. Säule 2, Anerkennung und Zustimmung. Das bedeutet, ich bin dann okay, wenn Harmonie um mich herum herrscht. Harmonie im Kollegium, Lob von der Schulleitung, zufriedene Elternrückmeldungen. Sonst zweifle ich an mir. Säule 3, Aussehen und Attraktivität. Bedeutet, ich muss einfach schick aussehen, ich muss souverän wirken, ich muss das Gefühl ausstrahlen, dass ich alles im Griff habe, ich muss energiegeladen wirken, ich muss lächeln, ich muss fresh aussehen, Haare immer tippitoppi, Kleidung immer am Platz und auch immer mit der Mode und so weiter. Ne? Das ist eine Säule, die siehst du ja super krass auf Instagram. Wann ist es eigentlich salonfähig geworden als Lehrkraft, dass man seine Outfits morgens fotografiert und das als Role Model ins Netz stellt? Ach, vielleicht nur meine Meinung, aber ich gucke mir das an und ich denke, wild, was das ausstrahlt. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht bist du ja jemand, der seine Outfits fotografiert und als Influencer ins Netz stellt. Ich finde, das ist im Grunde ja auch vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass man das braucht, dass andere das liken und dieses Outfit validieren. Naja gut, meine Meinung. Säule Nummer 3, Moral und Tugend. Und oh, das merkt man in dem Moment, wo man vielleicht als Lehrkraft zum ersten Mal Zweifel äußert. Will ich das denn überhaupt noch mit dem Lehrberuf? Oh, das darfst du aber nicht zu laut sagen. Dann kommen direkt die erhobenen Zeigefinger. Wer soll's denn sonst machen, die Schüler im Stich zu lassen und sich da einfach vorne anzustellen? Wir brauchen doch Lehrer. Also Moral- und Tugendkeule, die ist super perfide unter Lehrkräften. Naja, und die wendet man natürlich auch gegen sich selbst an. Eine gute Lehrkraft, die ist immer da, die hilft, hat ein großes Herz, die ist so Mutter Teresa mäßig, die sagt nicht nein, die ist erreichbar, die opfert sich auf. Wenn ich eine Grenze setze, bin ich egoistisch. Ist das wirklich so? Naja, vielleicht kennst du ja auch Personen im Kollegium, die ganz wertschätzend und klar Grenzen kommunizieren und die trotzdem von dir geachtet sind. Aber diese Psychodynamik, die besteht schon und die wird auch sehr gefüttert im Lehrerzimmer. Ja, ich muss immer zur Verfügung stehen und ich muss einen guten Eindruck machen und dann kommt bestimmt auch bald A14 und you name it, ne? Dann gibt es eine Säule, die wird jetzt vielleicht einige überraschen, für manche auch einfach vollkommen irrelevant sein und für andere sehr relevant. Und das ist die Säule Spiritualität. Spiritualität ist für viele gläubige Menschen eine Säule, woran sie ihren Selbstwert knüpfen. Beispielsweise, ich bin dann etwas wert, wenn ich ein guter Christ bin oder eine gute Muslima oder was auch immer. Ne? Es gibt Personen, die Spiritualität anders interpretieren. Ich bin dann ein wertvoller Mensch, wenn ich meine Achtsamkeits- und Yoga- und Meditationspraxis richtig durchziehe und nicht alle 5 Wochen mal. Ich bin da nicht diszipliniert genug oder was auch immer. Wie auch immer du Spiritualität füllst oder eben auch komplett ausklammerst aus deinem Leben, es ist laut Studienlage eine Säule, an die Menschen, die einen kontingenten Selbstwert haben, ihren Selbstwert durchaus auch knüpfen. Ist das jetzt bei Lehrkräften besonders? Ich weiß nicht, ob das jetzt Rallye-Lehrkräfte besonders betrifft. Religiosität ist ja etwas, das ist nicht an Fächer geknüpft, sondern vielleicht eher an Sozialisierung in einem christlichen oder andersgläubigen Haushalt. Genau, kann also jede Lehrkraft querbeet potenziell betreffen. Die nächste Säule, die zum Selbstwertgefüge beiträgt, ist Beziehungen und Nähe. Zum Beispiel im Rahmen der Aussage, wenn SchülerInnen mich mögen und KollegInnen mich gern haben, dann fühle ich mich wertvoll. Also ich bin dann auch ein wertvoller Mensch, wenn ich Lieblingslehrerin bin. Muss ja auch nicht Lieblingslehrerin sein, aber wenn man sich überwiegend auf mich freut, dann bin ich ein wertvoller Mensch. Und dann gibt es die letzte Säule, das ist Autonomie und Unabhängigkeit. Also es gibt Personen, die machen ihren Selbstwert davon abhängig, dass sie keine Hilfe brauchen. Ich muss alles alleine schaffen. Hilfe annehmen ist Schwäche. Ich bin dann wertvoll, wenn ich es alleine schaffe, denn sonst bin ich schwach. Da kommen auch innere Antreiber ins Spiel. Das ist etwas aus der Transaktionsanalyse. Es gibt den inneren Antreiber, ich muss stark sein. Der kickt da so richtig rein. Also ich fasse die Selbstwertsäulen eines kontingenten, an Bedingungen geknüpften Selbstwertes nochmal zusammen. Das ist Leistung und Kompetenz. Das ist Anerkennung, Harmonie, Zustimmung. Das ist Aussehen, Attraktivität. Das ist Moral und Tugend. Spiritualität, Beziehungen und Nähe, Autonomie und Unabhängigkeit. Jetzt kannst du dir vorstellen, in so einem komplexen Beruf wie dem Lehrberuf, wo man mit so vielen Personengruppen zu tun hat, die unterschiedliche Dinge von einem wollen, da ist mit jeder Interaktion irgendeine dieser Säulen tangiert. Sei es, dass deine moralische Seite herausgefordert wird oder dass du dich in deinem Aussehen bewertet fühlst. Schülerinnen und Schüler gucken ja auch jeden Tag, was hat die an, ne? Vermeintlich, vielleicht ist da ja auch so ein Überfokus drauf, vielleicht ist der auch durch Social Media besonders betont, dass man jetzt als Lehrkraft besonders schick sein muss. Es könnte sein, dass deine Leistung permanent in Frage gestellt wird oder was auch immer. Die vielen, vielen, vielen Interaktionen, die wir in Schule haben, die ja auch oft Reibungs- und Konfliktpotenzial haben und dadurch, dass wir in einem Bewertungsraum uns bewegen, ja auch ganz viel mit Auf-Ab Wertung, Beobachtung zu tun haben, sind diese Säulen permanent unter Beschuss. Das heißt, wenn du einen kontingenten Selbstwert hast, dann hast du ein Problem, weil diese Säulen werden permanent torpediert. Bedeutet, jetzt könnte man ja mal analytisch auf die Suche gehen. Frag dich doch mal, wovon machst du deinen Wert am stärksten abhängig? Von diesen 7 Säulen. Welche Rückmeldungen treffen dich besonders ins Mark? Vielleicht gibt es da ja bestimmte Situationen, die du vor Augen hast. Da war deine Kompetenz besonders angezweifelt. Oder da hat man dir unterstellt, du würdest deinen Job nicht gewissenhaft genug tun. Oder du hättest keine gute Bindung zu Schülern. Oder vielleicht hat man auch im Referendariat mal deine Kleidung kritisiert. Oder irgendetwas anderes an deinem Aussehen, deinem So-Sein. Und überleg mal, wo sind die größten Wunden entstanden? Wo sind Situationen, an die du dich immer wieder zurückerinnerst, die dich so richtig wütend gemacht haben oder so richtig verunsichert haben? Und schau mal, welche Säulen das sein könnten und ob du auch noch andere Hinweise darauf findest, dass diese Säulen für dich besonders wichtig sind in der Konstruktion deines Selbstbildes. Vielleicht ja auch nicht nur im beruflichen Setting, sondern auch im privaten. Vielleicht ist es ja auch so, dass dein Aussehen und deine Attraktivität auch in deinem Elternhaus ständig bewertet wurde. Guck mal, unsere hübsche, blonde, große Tochter, die hat jetzt 10 Kilo abgenommen. Ach, es gibt solche Elternhäuser. Oder vielleicht war es ein besonders spirituelles, gläubiges Elternhaus, wo es immer darum ging, eine gute Christin zu sein. Also guck auch mal in andere Lebensbereiche. Wenn das jetzt nur in einem Bereich vorkommt, nämlich im Beruf, dann könnte es ja auch sein, dass das in anderen Lebensbereichen gar nicht so ist und dann wären das Gegenbeweise. Wenn du aber eine verdichtete Vermutung hast, das könnte bei mir das Leistungsding sein, such mal nach Beweisen dafür, dass das in anderen Lebensbereichen auch so ist. Vielleicht warst du schon als Kind im Leistungsturnen und hast da die Medaillen abgesahnt. Und wenn es nur die Bronzemedaille war, dann war der ganze Monat im Arsch und du hast dir extra Trainingseinheiten auferlegt, weil du die Goldmedaille wolltest. Guck also mal nach Beweisen, dass das erstens eine hohe zeitliche Konstanz hat, also nicht erst seit gestern, sondern schon seit langem und dann auch in anderen Lebensbereichen so auftritt. Und so kannst du diese besonderen Säulen für dich etwas mehr identifizieren. Und hier habe ich nochmal ein Beispiel für dich. Stell dir vor, Lehrkraft Benjamin ist seit 12 Jahren dabei, sehr, sehr leistungsorientiert. Auch im Referendariat war das schon so. Jede Kritik war für ihn eine innere Katastrophe, innerer Ausnahmezustand hat dazu geführt, dass er sich noch mehr reinhängt, noch mal eine Nacht dranhängt, perfektionistisch vorbereitet und trotzdem immer noch das Gefühl hat, dass es nicht gut genug ist. Und da können wir auch noch mal sehen, ein Selbstwert, der auf einer Säule basiert, der ist natürlich auch besonders stark ins Wanken zu bringen, im Gegensatz zu einem Selbstwert, der auf mehreren Säulen basiert. Es schließt sich ja jetzt die Frage an, ja okay, wenn Selbstwert kontingent ist, also an Bedingungen geknüpft und da gibt es 7 Säulen, ist denn jetzt das Ziel, dass mein Selbstwert vollkommen bedingungsfrei ist? Also dass komme, was wolle, ich bin immer okay. Ich bin immer genug und all diese Säulen, die tangieren mich gar nicht. Ist das denn jetzt das Ziel, Isabel? Fragst du dich vielleicht gerade? Und da würde ich zurückgeben, naja, wie realistisch ist das? Da musst du wahrscheinlich irgendein buddhistischer Mönch im Kloster sein und 40 Jahre buddhistische Lehren studieren. Manche Personen bringen das vielleicht auch mit aus einem Elternhaus, was sie wirklich maximal gestärkt hat, wo sie ganz, ganz starke Wurzeln haben und das ganz tiefe Urvertrauen, ich bin okay. Wie realistisch ist das jetzt, dass man sich vollkommen frei macht von allen Säulen? Unterschiedlich. Das kann natürlich das Ziel sein. Ich würde sagen, ein guter Schritt wäre, Selbstwert mal zu differenzieren, zu diversifizieren und sich bewusst zu machen, hey, Selbstwert, auch wenn er im Außen ankert, dann ist es gesund, wenn der mehrere Säulen hat und nicht nur die Leistungsschiene, nicht nur die moralische Keule, nicht nur meine christliche Glaubensinterpretation und Praxis, nicht nur meine Attraktivität, sondern wenn ich schaue und auch wahrnehme, ich bin gemocht, ich bin kompetent, ich bin selbstwirksam, ich kann Dinge alleine tun, ich muss es aber nicht. Also es dient erstmal ja auch dazu, die Wahrnehmung zu verbreitern. Es geht jetzt nicht nur um Anerkennung meiner Leistung, sondern da gibt es auch noch andere Dinge, wo ich Zustimmung erfahre, wo ich mir was rausholen kann, dass ich Teil von etwas bin. Also das kann ein Schritt sein, auch erstmal wahrzunehmen, oder gibt es eine krankhafte Schieflage bei mir? Bei mir geht es einfach nur um Leistung. Es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben. Aber grundsätzlich wäre es schon das Bestreben, sich möglichst abzulösen von diesem Feedback aus der Umwelt. Denn, das habe ich ja schon gesagt, wenn man so existenziell von dem positiven Feedback aus der Umwelt darauf angewiesen ist, dann bringt einen das im Umkehrschluss in die Situation, dieses Feedback ja irgendwie kontrollieren und influenzen zu müssen. Und das natürlich durch einen Mehraufwand. Ja, und der tut einem ja auch meistens gar nicht gut. Von daher gucken wir jetzt einmal auf konkrete Tools zur Selbstwertstärkung im Schulalltag, die unabhängig sind von Feedback von außen. Da gebe ich dir 3 Dinge mit. Etwas ganz Konkretes, eine Handlung und auch nochmal eine Vergegenwärtigung deiner Haltung. Etwas ganz Konkretes ist, Nimm dir ein Foto von dir als Kind, vielleicht aus der Grundschulzeit. Und schau dir das mal an und spür kurz hin, was verdient dieses Kind als Erwachsener? Dieses Kind verdient, wie alle anderen Kinder, bedingungslose Liebe. Würdest du zu diesem Kind so sprechen, wie du innerlich zu dir als erwachsene Lehrkraft sprichst? Wahrscheinlich nicht. Wird das, was du innerlich sagst, diesem Kind gerecht? Was würde dieses Kind brauchen? Was hätte es damals gebraucht? Welche Worte von Trost, von Anerkennung, von Stärkung, von gesehen werden? Und diese ganz konkrete Sache, du hast da ein Foto von dir, das stärkt natürlich dein selbstfürsorgliches Eltern-Ich. Ich habe hier im Podcast schon häufiger die psychologische Schule der Transaktionsanalyse ins Feld geführt. Musst du jetzt gerade nicht googeln, was das ist, aber da geht es um Ich-Anteile. Und ein Ich-Anteil ist das fürsorgliche Eltern-Ich. Das ist das, was bei vielen von uns natürlich nicht so genährt ist, denn man geht ja stark ins strafende Eltern-Ich durch auch die Lehrerrolle, ne? Und diese ganz konkrete Übung, das Foto von dir als Kind, das aktiviert sofort in dir das selbstfürsorgliche Eltern-Ich als Ich-Anteil und fördert, dass du dich milde betrachtest, dass du nicht so hart aburteilst über dich, sondern dass du dich siehst und annimmst, wie du in die Welt gekommen bist und mit dem, was dein Elternhaus dir geben konnte oder auch nicht geben konnte. Und das ist auch erstmal in Ordnung so. Es ist verständlich, warum du vielleicht manche Dinge noch nicht so gut löst und andere dafür aber gut. Und vielleicht nimmst du dir dieses Bild von dir sogar mit in die Schule, in dein Mäppchen oder klebst es dir in den Buchdeckel deines Lehrerkalenders, sodass du öfter drauf schaust. Als kleiner Reminder, das ist auch nur ein Lebewesen, das Achtung und Respekt verdient, wie jedes andere und mit dem ich fürsorglich umgehen möchte, wie mit meinen Schülerinnen und Schülern, so auch mit mir selbst. Das war Übung Nummer 1 zur Selbstannahme. Die Annahme über die Stärkung deines selbstfürsorglichen Anteils. Und das passiert sofort, wenn du mit deinem Kind, das du mal warst, konfrontiert bist. Das zweite ist eine Übung nach der amerikanischen Psychologin Christine Neff. Christine Neff hat sich beschäftigt mit dem Selbstmitgefühl. Und dazu gibt es auch ein gleichnamiges Buch von ihr und sogar auch ein Arbeits- und Übungsbuch zum Thema Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl ist sehr, sehr spannend. Das wurde beforscht, ich meine von der Martin-Luther-Universität Halle-Leipzig, in Bezug auf Referendariatsabbrüche. Und tatsächlich wurde die Abbruchwahrscheinlichkeit im REF in eine Verbindung gestellt zu einem ausgeprägten oder eher unterentwickelten Selbstmitgefühl, also der mitfühlende, empathische Self-Talk. Dreimal darfst du raten, Personen, die das hatten, die das mitbrachten, haben weniger abgebrochen als Personen, die eben ganz hart mit sich ins Gericht gegangen sind. Und darum ist das eine so wichtige Schlüsselstelle, das Selbstmitgefühl zu stärken, weil es dich auch einfach resilienter macht. Und da gibt es den Self-Compassion Break nach Christine Neff. Self-Compassion, Selbstmitgefühl. Und das ist einfach erstmal nur, sich nach einer stressigen Situation die Pause zu nehmen und innezuhalten und kurz wahrzunehmen, was da passiert ist. Zum Beispiel nach einer Stunde, die völlig entgleist ist, nach einem Kommentar der Schulleitung, der dich komplett aus dem Konzept gebracht hat, der dich auch direkt in einen Zustand bringst, wo du dich selber fertig machst, wo direkt wieder diese Stimmen laut werden, da kurz rauszugehen und es wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich gerade und anzuerkennen, okay, das ist gerade ein echt schwieriger Moment für mich. Dann geht es darum, die gemeinsame Menschlichkeit festzustellen. Du bist nicht allein damit. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ne? Gemeinsame Menschlichkeit. Aber damit verbunden mit diesem Selbstmitgefühl ist die Erkenntnis, jeder macht solche Erfahrungen. Das ist gerade ein echt schwieriger Moment und andere machen auch solche Erfahrungen, auch andere Lehrkräfte. Ich bin damit nicht allein. Und dann geht es um die Selbstfreundlichkeit. Ich darf freundlich zu mir sein. Auch wenn das gerade ein schwieriger Moment ist, darf ich trotzdem freundlich zu mir sein. Ich habe mein Bestes gegeben unter den Umständen. Und dann könnte man das Ganze noch weiterführen in Embodiment-Techniken. Vielleicht verbindest du schon was mit dem Wort Embodiment. Es geht bei Embodiment darum, dass unser psychisches Erleben und unser Körper untrennbar miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn du deprimiert bist, weißt du ja, du machst dich klein, deine Schultern hängen, deine Mimik erschlafft oder verkrampft. Du fühlst dich, als hättest du ein schweres Gewicht auf den Schultern oder auf der Brust. Und das wirkt auch andersherum. Vielleicht überrascht dich das jetzt, aber es hat einen positiven Effekt auf deine Psyche, wenn du die entgegengesetzte Bewegung machst. Und damit befasst sich Embodiment. Das heißt, Schultern runter, Brust raus, tief atmen, lächeln und dann verändert sich auch deine Stimmung. Also in diesem Self-Compassion Break könnte es ein Schritt sein, die Hand auf dein Herz zu legen. Das ist eine Geste, die kann man auch im Lehrerzimmer machen, unbeobachtet. Da guckt jetzt keiner groß drauf. Kurz diese Berührung zu spüren und bei dir zu sein. Oder vielleicht in einer eher unbeobachteten Ecke dir selbst eine Umarmung zu geben. Also, ne, du weißt das, so Hand an Schulter, an gegenüberliegende Schulter, dich selbst zu umarmen und ein paar tiefe Atemzüge in dieser Umarmung zu nehmen. Klingt strange? Vielleicht? Es wirkt, denn es ist kein Esoterik-Tool. Es verändert messbar dein Stresssystem, beruhigt dein Nervensystem und kann Oxytocin freisetzen. Dein Nervensystem bekommt also das Signal, du bist sicher. Das ist eine kleine Self-Compassion-Routine, die man zum Beispiel als Akutintervention nach einer Stressspitze machen könnte. Achtsamkeit? Okay, das ist jetzt gerade echt schwierig. Sich besinnen auf das gemeinsame menschliche Erleben. Jeder macht solche Erfahrungen, auch andere Lehrkräfte. Damit bin ich nicht allein. Die Selbstfreundlichkeit. Ich darf freundlich zu mir sein. Auch wenn das gerade ein schwieriger Moment ist. Ich habe mein Bestes gegeben. Und vielleicht das Embodiment, die Berührung spüren, Hand aufs Herz, vielleicht eine Selbstumarmung oder eine Atemtechnik, tiefe Atemzüge, um dein Nervensystem wieder in den Sicherheitsmodus zu regulieren. Und dann gebe ich dir noch eine dritte Übung mit und das ist eine Besinnung auf deine Werte statt auf Perfektion auf der Handlungsebene. Wenn dein Selbstwert jetzt weniger an Perfektion hängen würde und mehr an Werten, dann ist er weniger ins Wanken zu bringen. Denn er hängt ja dann weniger von konkreten Einzelhandlungen ab, sondern mehr davon, dass du grundsätzlich auf dem richtigen Kurs bist und dass du dir treu bist. Du könntest dich dafür fragen, welche Werte sind mir als Lehrkraft wichtig? Zum Beispiel Beziehung. Humor, Klarheit, Gerechtigkeit, Kreativität. Und dann kannst du das nutzen, um dich zu eichen und zu hinterfragen. Ja, die Stunde ist jetzt inhaltlich suboptimal gelaufen, aber meinem Wert, Beziehung, konnte ich dem treu bleiben? Und vielleicht kannst du das mit Ja beantworten. Anforderungsbereich 3 nicht erreicht, aber die Beziehungsebene. Die ist mir wichtig, die ist mir wesentlich und die habe ich zu jedem Zeitpunkt genauso gestaltet, wie ich das gerne hätte als Lehrkraft. Dann kannst du dich auch fragen, wie kann ich morgen in dieser einen Stunde mit dieser herausfordernden Klasse ein klein bisschen mehr nach diesen Werten handeln, unabhängig vom Ergebnis. Vielleicht erstmal einen dieser Werte, vielleicht geht es um den Beziehungswert oder Klarheit, Humor. Und das gibt dir Ansatzpunkte für mehr Selbstwirksamkeit, um doch wieder ins Handeln kommen zu können. Also statt die Stunde muss aber morgen eindeutig besser laufen, könnte es ja sein, ich möchte morgen ein kleines bisschen klarer Grenzen setzen. Das ist mein Erfolgskriterium, nicht die perfekte Ruhe im Raum. Ich habe es initial schon gesagt, Selbstwert ist ein großes Thema, das hat sich über Jahrzehnte manifestiert und das änderst du nicht von heute auf morgen, aber es ist beeinflussbar. Durch kleine Dinge, durch kleine Routinen. Und heute habe ich dir vielleicht schon ein paar Ideen gegeben, worauf du mehr achten kannst, wo du ansetzen kannst. Selbstwertarbeit verändert natürlich nicht über Nacht deine Arbeitsbelastung. Selbstwertarbeit ersetzt nicht strukturelle Veränderungen im Schulsystem, aber sie gibt dir inneren Boden zurück. Boden, auf dem du Entscheidungen treffen kannst. Bleiben, verändern, aussteigen. Wie möchte ich beruflich weitergehen? Und in so einer Berufskrise brauchst du einen stabilen Rahmen, bevor du die großen Weichen stellst. Manch einer denkt, ich muss einen Top-Selbstwert haben, bevor ich überhaupt die Handlungserlaubnis habe. Das ist falsch. Warnung, du bekommst einen stabileren Selbstwert, dadurch, dass du jetzt schon handelst, in kleinen machbaren Schritten. Also bitte, jetzt bau dir nicht noch mehr Handlungshürden da auf, indem du denkst, mein Selbstwert muss aber erst tippitoppi sein, bevor ich hier irgendeinen Schritt machen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Durch kleine machbare Schritte stärkst du deinen Selbstwert. Das möchte ich nochmal ganz deutlich hier aussprechen. Aber wie kannst du ins Handeln kommen? Das ist ja das, womit viele dann überfragt sind. Viele Lehrkräfte verstehen ja die Konzepte. Selbstmitgefühl, manche kennen das innere Team, manche kennen ihre Werte, bekommen sie aber allein in ihrem Alltag nicht umgesetzt, weil Schuldynamiken greifen, alte Muster, vielleicht auch Traumaspuren und die holen sie immer wieder ein. Es geht also nicht darum, dass du das nicht alles kennst. Du machst es nicht. Vielleicht, weil es dir an Klarheit fehlt, was könnte denn jetzt ein Schritt sein? Wie klein darf der nächste Schritt sein? Was ist eine logische Abfolge von nächsten Schritten? Muss ich gleich all in gehen oder darf ich mich auch Schritt für Schritt vorantrauen? Was kommt da eigentlich an Emotionen hoch, wenn ich vor diesen Schritten stehe? Vielleicht sind es ja auch diese Emotionen, die ich gerade überhaupt nicht entwirren kann, die mich davon abhalten, weil so rein kognitiv wüsste ich jetzt schon, wie es weitergeht. Ich bekomme es aber nicht entwirrt. Ich bekomme meinen Fuß nicht auf den Boden. Ich kriege es nicht umgesetzt. Und wenn du das jetzt gerade sehr, sehr gut kennst, dann könnte Coaching für dich das richtige Format sein. In einem Coaching schauen wir uns das nämlich gemeinsam an. Auch wenn du doch schon vieles weißt, wie kommt es denn, dass du nicht ins Handeln kommst? Und wie kommst du denn wieder ins Handeln? Was sind deine Schritte? Wo dürfen wir hinschauen? Was darf aufgelöst werden, damit du dich sicher fühlst bei diesen ersten Schritten und dir eben nicht diese riesigen Handlungshürden auferlegst? Wir schauen uns gemeinsam an, wo dein Selbstwert aktuell hängt, welche inneren Stimmen dich klein machen, welche konkreten Schritte dich in Richtung eines stabileren, freundlicheren Selbstwerts bringen, im System Schule oder eben auch auf neuen Wegen. Und wenn du jetzt der Meinung bist, ja, das bin ich, mein Selbstwert hängt doch ein bisschen krankhaft viel an Leistung, an Anerkennung und Harmonie, könnte sein, dass das ein Bremsklotz ist. Ich möchte das schon ändern, aber ich weiß überhaupt nicht wie. Dann trag dich gerne für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Du besprichst deinen Status quo mit meinem Team. Wir schauen uns in Ruhe deine Situation an und klären, ob und wie dich ein Coaching auf deinem Weg unterstützen kann, im oder nach dem Lehramt. Du musst das nicht alleine hinbekommen. Vielleicht ist das ja auch der Antreiber, ich muss stark sein, und die Selbstwertsäule Autonomie. Ich muss es alleine schaffen. Wenn ich Hilfe annehme, bin ich weniger wert. Du bist nicht die einzige Lehrkraft, die an sich zweifelt. Und du kannst eine von denen sein und werden, die aktiv etwas verändert. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.